Legen wir sozusagen pünktlich mit einer Viertelstunde Verzögerung los. Dann kommen wir jetzt zur Top 3 unserer 10. FA-Sitzung Finanzberichterstattung. Wir haben ja jetzt beim Thema Zuschüsse schon einen gewissen Reifegrad der Diskussion erreicht, denke ich. Und die Idee ist, dass wir heute sozusagen weitestgehend den Fahrplan auch wirklich für den Dräß, der dann daraus geschnitzt wird, haben. Frau Karnitz war so schon mal Konsultationsfragen ja vorzubereiten, die wir stellen wollen. Also der Dress ist quasi schon fast fertig. Jetzt fehlt nur noch der Inhalt. Die Fragen sind schon mal da. Und dazu dient jetzt sozusagen auch die heutige Sitzung da, das Bild rund zu machen der Punkte, die noch offen waren. Und am Ende der Kette ist dann ja gedacht, dass wir dann ab dem nächsten Mal mit Fausts zweiten Teil anfangen. Also sprich, dann kommt Frau Bultmann mit den Nachwehen des WPIK und den Anlagen zu DS20 und 21. Und dann haben wir ja gesagt, dass wir das sozusagen gerne wieder als Paket auch veröffentlichen würden, sodass wir sukzessive diese beiden Teile dann nacheinander abarbeiten können. Ja, insofern, Ilka, dann würde ich auch an dich übergeben, uns durch die Unterlagen und die Fragen an den Vorausschuss zu führen.
Gerne, vielen Dank. Ja, wir haben eine ganze Menge Sitzungsunterlagen für den Top 3. Zum einen habe ich Ihre Änderungswünsche und Anmerkungen zum ersten Textentwurf, den wir in der letzten Sitzung diskutiert haben, versucht hoffentlich ansprechend umzusetzen in einen erneuten Textentwurf. Den haben Sie vorliegend. Darüber hinaus, ich hoffe, das war nicht verwirrend, haben Sie einen weiteren Textentwurf, der nochmal gesondert hervorhebt, an welchen Textstellen ich Änderungen entsprechend Ihren Anmerkungen vorgenommen habe. Also eine gesonderte Markierung der vorgenommenen Änderung gegenüber der letzten Textfassung. Darüber hinaus haben wir zwei inhaltliche Papiere und mit denen würde ich gerne auch einsteigen, weil ich an der Stelle von Ihnen auch noch eine explizite Entscheidung gerne zu zwei Fragestellungen hätte. Das erste ist das Thema Cashpooling und das zweite sind die Zahlungsströme im Zusammenhang mit dem Erwerb oder der Veräußerung von Tochterunternehmen, sofern das erworbene bzw. veräußerte Tochterunternehmen selbst Zahlungsmittel-Äquivalente hält und die mit übernommen werden. Ja, von daher würde ich vorschlagen, starten wir direkt mit dem Cashpooling. Kurz zum Hintergrund, wo wir an der Stelle in der Diskussion stehen geblieben waren. Wir hatten in der letzten Sitzung einen ersten Entwurf von ein paar Textziffern diskutiert zum Thema Cashpooling, insbesondere die Formulierung, dass Cashpooling oder Cashpool-Forderungen grundsätzlich nicht in den Finanzmittelfonds einzubeziehen sind. Und die entsprechenden vorgenommenen Änderungen oder vorgeschlagenen Änderungen. Und ich hatte dann aus der Diskussion mitgenommen, wir sollten zusätzlich auch noch eine Klarstellung aufnehmen, in der es 21, wie denn Zahlungsströme aus dem Cashpooling in der Kapitalflussrechnung ausgewiesen werden sollten, insbesondere für den Fall, wenn die Cashpool-Forderungen nicht in den Finanzmittelfonds einzubeziehen sind. Ich habe aus der Diskussion letztes Mal mitgenommen, dass ja, im ersten Gedankenaustausch dazu, entsprechend der Überlegung des HGB-Fachausschusses, dass Zahlungsströme aus dem Cashpooling im Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit ausgewiesen werden sollten. Einerseits, weil das einheitlich dann dazu führen würde, dass Ein- und Auszahlungen gleichermaßen im Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit ausgewiesen werden würden. Und zum anderen, dass auch die Präferenz und auch Ihre erste Präferenz für den Ausweis war. Das natürlich nicht als gegeben hingenommen, wäre meine erste Frage an Sie. Stimmen Sie zu, dass Zahlungsströme aus dem Cashpooling, insbesondere für den Fall, dass die Cashpool-Forderungen nicht in den Finanzmittelfonds einzubeziehen sind, dass diese im Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit ausgewiesen werden sollten? Oder haben Sie eine andere Präferenz? Herr Bödecker.
Bei mir schlagen da so zwei Herzen in der Brust. Auf der einen Seite denke ich, dem trägt irgendwie dem Charakter Genüge, auch wenn ich nicht mal das, es ist ja eigentlich eine Abbildung eines Kontokorrentkontos. Was ich sonst bei der Bank führe, ist ja das Äquivalent dazu. Das hatten Sie in dem einen Paper auch schön dargestellt. dass das physisch auch mal ausgeglichen wird, ja in der Regel mit Überweisung oder mit Überweisung auf oder Überweisung von dem entsprechenden Bankkonto auf das Cashpool-Konto, in Anführungsstrichen. Also von daher, wenn man dem mal zugrunde legt, dass es sowas wie ein Kontokorrentkonto ist, hat es natürlich eine gewisse Finanzierungsfunktion, weil es ja auch in der täglichen Liquiditätsplanung enthalten ist. Auf der anderen Seite, wenn man mal von, was ich als Normalfall ansehen würde, dass die Cashpool-Verbindlichkeit, dass die Verbindlichkeiten, so wie Sie es ja auch im Papier dargestellt haben, dass es da gute Gründe für gibt, sie im Fonds auszuweisen, weil wir ja die ganzen Beschränkungen auf der Aktivseite nicht haben, reden wir dann immer nur über die Veränderung eines Aktivpostens. Wo man natürlich klassischerweise eher sagen würde, naja, das hört sich jetzt eher an wie der Investitionsbereich. Ja. Also deswegen schlagen da zwei Herzen in der Brust, was meiner Ansicht nach noch gegen den Investitionsbereich sprechen würde, ist, dass ansonsten alle Dinge, die ich im Investitionsbereich eigentlich ausweise, bewusste Entscheidungen sind. Und hier ist das ja eher etwas, was ich gar nicht so wirklich kontrollieren kann. Dann kommt ein Zahlungseingang, es bezahlt halt ein Kunde seine Rechnung und schon schlägt mir das Konto um oder der Forderungssaldo erhöht sich. Das sind alles keine bewussten Anlageentscheidungen im Sinne einer Investition. Also von daher denke ich schon, zwei Herzen in der Brust, überwiegend bei mir allerdings dann aus den genannten Gründen der Finanzierungsbereich.
Des weiteren Meinungen oder gegenläufige Ansichten?
Sieht irgendwie nicht so aus.
Dann würde ich mal die Gegenprobe machen. Ich habe meiner ersten Eingebung hin, wissend, dass man das sicherlich natürlich in die eine oder andere Richtung jederzeit noch ändern kann, meinen Textvorschlag gemacht, der sich jetzt auf die Finanzierungstätigkeit bezieht. Wenn wir uns den Textvorschlag anschauen, ich glaube, es ist in der Textziffer 33a, das sind die Cashpool-Forderungen und der Finanzmittelfonds, dann in der 49b, hier unten, in Textziffer 49b, wäre der Formulierungsvorschlag, dass Zahlungsströme aus der Veränderung von Cashpool-Forderungen sind dem Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen, sofern die Cashpool-Forderungen nicht ausnahmsweise in den Finanzmittelfonds einzubeziehen sind, siehe Textziffer 33a. Diese dürfen, sofern die in Textziffer 26 Buchstabe a genannten Voraussetzungen erfüllt sind, saldiert ausgewiesen werden. Meine Frage an Sie, wären Sie dann mit dieser konkreten Formulierung einverstanden? Ich hoffe, es ist auf meinem Bildschirm groß genug zu sehen. Herr Berger, Herr Jens.
Meine Anmerkung ist nicht so schön, dass wir wieder auf Sie wechseln müssen, aber ich habe erstmal eine Anmerkung zu 33a.
33a, ja.
Zu 33a und ich gehe dann wieder zu 49b zurück. Zu 33a ist, ich glaube auch, und das ist schon in der Ursprungsfassung von DS 21 meines Erachtens nicht ganz korrekt sprachlich, denn da steht immer, wenn diese jederzeit in Zahlungsmittel umgewandelt werden können und nur unwesentlichen Wertschwankungen unterliegen, das unterstellt, dass sie Wertschwankungen unterliegen, während eigentlich das ja aus IFRS übernommen worden ist und da heißt es, that are readily convertible to known amounts of cash, and which are subject to an insignificant risk of changes in value. Also irgendwie müsste ich da den Konjunktiv oder entweder den Konjunktiv sozusagen für die Umwandlungsfähigkeit und die Wertschwankungen nutzen, also das Wort können nach hinten ziehen. Also das haben wir ja auch bei der Textziffer 9 das Thema. Oder eben das Wort Risiko irgendwo einbauen, weil das fehlt dann. Genau, ich finde das richtig. Ich hätte bloß bei 49a tatsächlich nicht von ausnahmsweise gesprochen, weil wir sagen zwar grundsätzlich, ja, es ist ja kein Wahlrecht oder eine Ausnahmeregelung, sondern entweder es gilt das eine oder das andere, je nachdem, was für Situationen vorliegen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das Wort ausnahmsweise nutzen würde an der Stelle. Mhm. Ich weiß, es soll das unterstreichen, dass wir das nicht erwarten. Aber eigentlich sagen wir ja schon in 33a relativ klar, was wir wollen.
Ausnahmsweise löschen und oben den Konjunktiv einbauen.
Und ich will Cashpool-Forderungen durchkoppeln, aber das ist dann wieder was für die. Da wird jetzt gleich wieder einer seinen Duden auspacken und sagt, das ist Quatsch, Berger. Ich hätte aber einen Bindestrich zwischen Cash und Pool gemacht, wenn ich dahinter ein deutsches Wort, deutsches Nomen habe.
Also Cash minus Pool? Minus Forderung?
Genau.
Machen wir gerne.
Danke.
Herr Bödecker.
Keine Anmerkung zu dem, was formuliert ist, aber müssten wir da nicht auch, wie ich eben schon ausgeführt hatte, dann auch etwas zu den Verbindlichkeiten sagen?
Gerne. Frage, haben Sie eine Präferenz im Standardtext oder hinten in der Begründung? Fragezeichen. Also man könnte ja an zwei Stellen ansetzen. Einerseits mal grundsätzlich darauf hinweisen, dass Cash-Pool-Verbindlichkeiten vermutlich in der Regel offen abzusetzen sind vom Finanzmittelfonds. Und dann könnte man noch ergänzen, dass Veränderungen von Cashpool-Verbindlichkeiten dementsprechend grundsätzlich nicht zahlungswirksam sind und zu keinen Zahlungsströmen führen, wenn ich Sie richtig verstehe.
Also ich würd den Standard präferieren, denn man, die Begründung wird ja, also schon was, die Frage tut sich ja auf, wenn man nur was über Forderungen liest. Und die Begründung wird ja nicht offiziell im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Also von daher ist ja nicht offizieller Gesetzestext, nicht GOB, Entschuldigung. Von daher würde ich es im Standard präferieren.
Und beide Sachverhalte, also einerseits die Absetzung vom Finanzmittelfonds und die Frage der Zahlungswirksamkeit?
Ja, so ähnlich wie wir es bei den Forderungen gemacht haben. Also, denke ich, ist sinnvoll, dass man auch die Ausnahme dann auch bringt und dann dementsprechend dann bietet sich dann wohl auch nur der Finanzierungsbereich, wenn nicht ausnahmsweise nicht in den Fonds reingehört.
Okay. Gut. Passen wir gerne an. Ich hatte mich an der Stelle noch gefragt, ich weiß nicht, ob Sie dazu eine Präferenz haben. Wir sprechen jetzt die Cashpool-Forderung an drei verschiedenen Stellen in DRS 21 an. Die Frage, die sich mir gestellt hat, ob das nicht zu sehr auseinandergerissen ist. Also wir haben einerseits die Ergänzung in Textziffer 9 zu den Definitionen. Dann, da gehört es auch hin, die Frage, sind Cashpool-Forderungen in den Finanzmittelfonds einzubeziehen? Das erfolgt unter dem Abschnitt Finanzmittelfonds oder Abgrenzung des Finanzmittelfonds oben in 33a und dann hier die 49b zum Ausweis der Zahlungsströme aus Cashpooling. Die Frage, die ich hatte an der Stelle, war, ob man das nicht einheitlich an einer Stelle machen sollte, also eventuell die 49a hoch zu 33a schieben, die 49b hoch zu 33a, oder ob das für Sie in Ordnung ist, dass es logisch auf die Bereiche, die es betrifft, in DRS 21 aufgegliedert ist. Hat Sie dazu eine Meinung? Herr Bödecker?
Ja, also ich denke, wenn man der ganzen Gliederung des Standards folgt, bleibt einem ja fast nichts anderes übrig, als es so aufgegliedert zu machen. Und ich finde, also gerade die 49b, die ist da das systematisch schon richtig aufgehoben. Und ich finde es jetzt eher verwirrend, wenn man sie nach oben ziehen würde, wo es doch eigentlich um das geht. Also es sollte unter der Überschrift stehen, denke ich, worüber wir auch reden, sonst macht es irgendwie keinen Sinn.
Okay, Jens.
Dem kann ich mich absolut anschließen, weil wenn man hier eine Sonderregel schafft für die Cashpools, ansonsten hangeln wir uns auch bei den Zuschüssen, hangeln wir uns ja so ein Stück weit durch die Struktur. Das klingt erstmal fremd, aber wird jetzt die Grundstruktur von DRS 21 nicht für Sondersachverhalte aufweichen. Das macht für mich Sinn, für den geneigten Leser sollte es eigentlich auch Sinn machen.
Okay, dann würde ich entsprechend eine 49c anfügen für die Cashpool-Verbindlichkeiten, Zahlungsströme aus Cashpool-Verbindlichkeiten und eine 33b für die Absetzung der Cashpool-Verbindlichkeiten vom Finanzmittelfonds oder zumindest in dem oberen Bereich dazu auch entsprechend was vorsehen.
Ja, vielleicht kann man es, Frau Karnitz, in den 34 sogar integrieren. Der spricht ja von jederzeit fälligen Verbindlichkeiten.
Ja.
Gut, da ist jetzt speziell Kreditinstitut, aber vielleicht kann man es da irgendwie dran flanschen sozusagen.
Ah, da gehört es dazu, ja.
Ja, genau.
Das ist der Grundsatz und dann die Cashpool-Forderung, Verbindlichkeiten. Und als 34a oder ein 34.
Genau.
Vielleicht kann man das ja mit den Cashpool-Verbindlichkeiten auch einfach mit einem Satz noch an 49b ranschieben, weil dann wirkt ein bisschen übersichtlich, weil ich finde, man mit A, B, C, D, E, F, dann irgendwann verliert man dann irgendwo die Struktur.
Mhm. Ja, abschließend zum Thema Cash-Pooling, haben Sie sonst Anmerkungen zum Cash-Pooling? Also entweder zur Definition oben in Textziffer 9 oder zur Begründung? Jens.
Eine Kleinigkeit, wir sprechen im Text, also oben in der Definition definieren wir den Vorgang des Cash-Pooling und nutzen wir dann häufiger mal den Begriff des Cash-Pool. Und müssten wir nicht irgendwie das vermerken oder sollten wir es vereinheitlichen, wenn es möglich ist, dass wir mal von einem Cash-Pool reden oder vom Cash-Pooling oder sagen, also im Cash-Pool, dass wir das Wort Cash-Pool irgendwo mal in die Definition unterbringen. Ja, das ist jetzt zwar ein bisschen nitty-gritty, aber...
Eventuell direkt gelöst, wenn man die Definition auf Cash-Pool statt Cash-Pooling verändert?
Wir nutzen unten im Text tatsächlich auch manchmal das Wort Cash-Pooling, habe ich zumindest per Suchen herausgefunden. Mhm. Und das mag auch richtig sein. Ich wollte es bloß sagen, weil wir so die Hauptvorschriften unten beziehen sich mal auf einen Cash-Pool, auf eine Cash-Pool-Forderung, auf eine Cash-Pool-Verbindlichkeit. Oben definieren wir immer nur Cash-Pooling. Mhm.
Gut, den würde ich versuchen einzubauen. Ist ansonsten vielleicht noch Anmerkungen zur Begründung im Bereich Cash-Pooling?
Herr Bödiger. Sie schreiben dann in der Begründung häufiger, die zu einer Veränderung des Saldos der Cash-Pool-Forderungen geführt hat. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, ob das nicht irgendwie doppelt gemoppelt ist, ob es nicht einfach nur die Veränderung der Forderung ist, nicht nur die Veränderung des Saldos der Forderung.
Ich habe mich gedanklich an der Stelle schwer getan, und das ist wahrscheinlich Ausdruck dieser schwierigen Formulierung, dass sobald ich mit dem Saldo ins Minus rutsche, also auf die Verbindlichkeitenseite, ich dann nicht mehr Cash bin oder automatisch Cash bin, und insofern nur die Veränderung, solange ich im Forderungssaldo bin, zahlungswirksam ist. Ja. Und das ist die verklausulierte Formulierung hier, die zu einer Veränderung des Saldos der Cashpool-Forderung geführt haben.
Aber am Ende ist es doch immer noch die Veränderung der Forderung, oder? Wenn sie weg ist, dann ist sie halt weg und dann ist es halt keine Forderung mehr. Also hängt mein Herzblut nicht dran. Ich fand es so sehr... sehr schwierig zu lesen, die Veränderung des Saldos einer Forderung.
Also die zu einer Veränderung der Cashpool-Forderung reicht.
Also. Mein Dafürhalten, ja.
Okay. Ja, der zweite Punkt, der mich hier auch noch zu einem Kommentar bewegt hat, war auch der Punkt, den wir schon besprochen haben, nämlich ob und inwieweit weitere Sachverhalte in DS 21 entweder in der Begründung oder aber direkt im Standardtext zu adressieren sind. Das war einerseits der Abzug der Cashpool-Verbindlichkeiten vom Finanzmittelfonds und zum anderen die Frage der Zahlungsströme oder Nichtzahlungswirksamkeit daraus resultierend einer Veränderung der Cashpool-Verbindlichkeiten. Das habe ich auch mitgenommen, das werden wir direkt in DS 21 aufnehmen. Ihre Hand ist noch gehoben, Herr Bödiger, neu? Oder? Das ist
eine Schläfrigkeit. Alles
gut, dann Abschlussfrage. Haben Sie weitere Punkte zum Cash-Pooling? Sehr Kopfschütteln.
Ich, Frau Kahnz, ich habe an der einen oder anderen Stelle noch ein paar Wording-Anmerkungen, aber ich glaube, das sollten wir nicht hier machen. Das würde ich Ihnen einfach schicken und dann können Sie
sehr gerne
durchgehen und sagen, passt oder passt nicht.
Also, sehr gerne.
Genau, Dito, dann schicke ich dir das auch, Ilka, weil das wäre nämlich meine Frage. Okay. Ich habe so ein paar Kleinigkeiten.
Und der zweite separate inhaltliche Themenbereich, über den ich mit Ihnen auch gerne sprechen wollte heute, sind die Unternehmenserwerbe in der Kapitalflussrechnung. Wir hatten uns damit auch in der letzten Sitzung schon befasst. Und ich hatte mitgenommen, dass wir das vermutlich klarstellen sollten in DS 21. Und zwar geht es um die Frage des Ausweises der Ein- und Auszahlung im Zusammenhang mit dem Erwerb bzw. dem Verkauf von Anteilen an Tochterunternehmen, insbesondere im Hinblick auf die Zahlungsmittelbestände des Tochterunternehmens, die mit erworben werden im Rahmen des Unternehmenserwerbes. Hintergrund ist, dass DRS2 vormals eine explizite Regelung noch vorsah, die da lautete, dass im Rahmen der Investitionstätigkeit nur der Nettozahlungsstrom, also der Kaufpreis bzw. Verkaufpreis, soweit in Zahlungsmitteln geleistet, abzüglich der Zahlungsmittelbestände des Tochterunternehmens. Und diese Regelung ist im Zuge der Entstehung zu DS21 gestrichen worden, wohl mit der Intention, hier eine Änderung herbeizuführen durch den HGB-Fachausschuss. Im Zuge der Änderung oder der Entstehung von DS21 allerdings nicht besonders oder nicht gesondert hervorgehoben worden, weswegen meine persönliche Vermutung ist, dass diese Änderung nicht wahrgenommen wurde. Und sich jetzt in der Praxis die Frage stellt, wenn man sich die Kommentarliteratur dazu anschaut, sieht man durchweg eigentlich immer noch die Auffassung, dass nur der Nettozahlungsstrom, also Kaufpreis abzüglich übernommener Zahlungsmittel, Zahlungsmittel-Äquivalente, im Cashflow aus der Investitionstätigkeit ausgewiesen werden sollte. Das hatte ich Ihnen in der letzten Sitzung vorgestellt und Ihre erste Reaktion hierzu mitgenommen, das sollten wir klarstellen und vielleicht diesen Satz, den vormals in DRS2 noch vorgesehen war, wieder aufnehmen in DRS21. Und einen entsprechenden Vorschlag habe ich bereits hier in die Unterlage mit aufgenommen. Das müsste sein die Textziffer 44. Und das ist der genaue Wortlaut, wie er vormals in DRS2 vorgesehen war. Suche ich noch die Textziffer für Sie. Textziffer 43. Könnte man ergänzen, Sie, also die Zahlungsströme im Zusammenhang mit der Veränderung des Konsolidierungskreises, ergeben sich als Gesamtbetrag der als Kaufpreis gezahlten bzw. als Verkaufspreis erhaltenen Finanzmittel abzüglich der erworbenen bzw. veräußerten Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Frage an Sie. Zum einen, sind Sie damit d'accord, hier eine entsprechende Klarstellung vorzunehmen und diesen Satz wieder zu ergänzen, rein inhaltlich? Sind Sie damit einverstanden? Und die Frage, sollten wir, wenn wir eine entsprechende Ergänzung vornehmen, das auch in der Begründung zu DS21 erläutern oder gegebenenfalls anders highlighten, vielleicht auch nur durch eine separate Konsultationsfrage? Herr Bödecker.
Also ich stehe nach wie vor dazu, ich halte es für sinnvoll, hätte allerdings einen Vorschlag, das auszuweiten. Es sind ja Zahlungsmittel und Zahlungsmittel-Äquivalente. Aber eigentlich ist es ja, so wie, und da geht ja auch die Kommentierung immer drauf ein, eigentlich ist es ja der Finanzmittelfonds. Und wir können ja auch Kontokorrenzverbindlichkeiten haben, wenn man sagt, diesen Gegenstand der Disposition sind sie ja sogar zwingender Bestandteil des Finanzmittelfonds. Und wenn wir jetzt nur Zahlungsmittel und Zahlungsmittel-Äquivalente schreiben, das gibt tatsächlich Kontokorrenzverbindlichkeiten, hätten wir die ja immer noch in der Überleitungsrechnung drin. Von daher würde ich plädieren, dass hier entgegen dem damaligen Wortlaut auf abzüglich des erworbenen bzw. veräußerten Finanzmittelfonds abzuändern. Das wäre der Vorschlag und ich würde dafür plädieren, es in die Begründung aufzunehmen und nicht dem gleichen Vorwurf auszusetzen, den wir jetzt dem Fachausschuss HGB gemacht haben, dass man es nämlich klammheimlich macht ohne Begründung und von daher mit Begründung und mit Konsultationsfrage.
Okay, sehr gerne. Jens.
Ja, ich habe ja auch mir das mit dem Finanzmittelfonds hingeschrieben. Ich würde es tatsächlich explizit begründen und ich würde es auch, und ich hatte mir das in den Fragebogen reingeschrieben, dass wir da auch explizit eine Frage zustellen könnten. Es war ja plötzlich weg. Alle haben sich gefragt, warum. Jetzt ist es wieder da. Würden sich auch alle fragen, warum. Also zumindest die Historie zu haben. Von daher sollten wir das auch explizit fragen. Es ist ja auch was heißt eine Änderung? Aber es könnte Fragen auslösen und sollten wir es auch aktiv anfragen.
Sehr gerne. Zu diesem Sachverhalt ergeben sich leider Folgefragen, und zwar in Bezug auf solche Konstellationen, wenn ich entweder die Zahlung des Kaufpreises oder Verkaufspreises in einer Berichtsperiode habe und die Erstkonsolidierung in einer anderen Berichtsperiode. Oder aber ich habe einen Unternehmenserwerb, der erfolgt unbar, also insbesondere durch die Ausgabe von Anteilen. Und in beiden Fällen stellt sich die Frage, ich habe auf der einen Seite keinen Cash hingegeben oder gebe es in einer anderen Berichtsperiode hin für den Erwerb des Tochterunternehmens, übernehme aber Finanzmittelfondsbestände. Wenn man das logisch stringent durchziehen würde und sagt, okay, ich muss eigentlich den übernommenen Finanzmittelfonds von dem gezahlten Kaufpreis abziehen für den Ausweis in der Kapitalflussrechnung, dann komme ich in diesen Fällen zu einer negativen Auszahlung. Und die Literatur schlägt an der Stelle vor, ja, okay, ist dann so. Dann habe ich an der Stelle mit umgekehrten Vorzeichen eine Auszahlung für den Erwerb eines Tochterunternehmens, und zwar nämlich nur den Bestand des Finanzmittelfonds, den ich mit übernommen habe. Angeregt wird in solchen Fällen dann die Postenbezeichnung entsprechend zu ändern, gegebenenfalls auf eine Einzahlung aus dem Erwerb des Tochterunternehmens. Die Fragen, die ich an Sie an der Stelle habe, sind Sie damit inhaltlich einverstanden? Wenn ja, sollten wir das in irgendeiner Form in DS 21 erläutern, ergänzen, in den Standardtext aufnehmen, in der Begründung irgendwo aufreißen, dass wir uns auch mit der Fragestellung befasst haben. Herr Bödecker.
Also ich würde für plädieren, es nicht aufzunehmen. Also ich bin mit einverstanden mit der Richtung, aber ich würde plädieren, es nicht aufzunehmen, dann kommen wir irgendwann, müssen wir uns ja die Frage stellen lassen, warum habt ihr die eine oder andere Frage auch nicht adressiert, die sich vielleicht noch in der Anwendung ergibt. Das sind Spezialfälle, die man dann auch gut und gerne der Kommentierung überlassen kann, insbesondere weil die auch zurzeit ja sehr einheitlich davor geht, würde ich jetzt keinen ausgeprägten Regelungsbedarf sehen, jetzt jede mögliche denkbare Variante im Standard zu erläutern.
Mhm. Ja, das würde ich auch unterstützen. Sonst kommen wir in so eine Kasuistik, zumal man ja den Fall ja auch haben könnte, wenn spätere Kaufpreisanpassungen stattfinden, die dann zur Zahlung führen. Ne? Das hatten wir auch schon mal gesehen. Also wo hört man dann auf? Von daher würde ich das unterstützen, was der Herr Bödecker sagt. Ich würde es nicht explizit erwähnen.
Jens?
Ich würde es auch nicht im Standardtext erwähnen, weil wir dann von Holzchen auf Stückchen kommen. Ja, Deferred Consideration, Stefan, das ist mir auch so gerade mal durch den Kopf gesprungen. Ich weiß nicht, ob wir aber zumindest vermerken sollten, dass wir uns mit dem Thema auseinander oder mit den Themen auseinandergesetzt haben in der Grundlage für Schlussfolgerungen, weil ansonsten, wie gesagt, ja, den einfachen Fall, den habt ihr beschrieben, aber natürlich in der Praxis, ja, also dass man zumindest sagt, wir haben das Thema adressiert, irgendwo müssen wir es ja hinternehmen, wir haben es ja auch diskutiert, aber wir wollten das jetzt nicht explizit adressieren. Ich weiß nicht, ob wir dann reinschreiben wollen, die Kommentarliteratur ist einheitlich, aber wenn wir so irgendwas fallen lassen könnten, dass es da auch keinen expliziten Klärungsbedarf gibt, weil eben einigermaßen einheitlich vorgegangen wird. Ich glaube, dann ist das ja auch eine Aussage. Mhm.
Gut. Dann war das der zweite inhaltliche Teil. Dann die Frage an Sie zu sämtlichen anderen Änderungen in DS 21. Haben Sie Anmerkungen zu weiteren Textziffern oder den besprochenen Änderungen, die wir im Nachgang zur letzten Sitzung vorgenommen haben? Da würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht einmal von oben bis unten durchgehen. Und wenn Sie Punkte haben zu einzelnen Textziffern, gerne. Ich habe eine Frage noch zur 27a. Wir hatten in der letzten Sitzung besprochen, die 27a war vormals vorgesehen im Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit und war im Grunde der Verweis auf die 27, dass Zahlungsströme aus Zuschüssen dann gesondert auszuweisen sein können, wenn diese wesentlich oder von gesonderter Bedeutung sind. Wir hatten besprochen, dass wir das, weil es den allgemeinen Grundsatz betrifft, auch in die allgemeinen Grundsätze nach oben schieben sollten. Daraus ist dann die Textziffer 27a geworden. Als ich sie geschrieben habe, fand ich sie vom Aussagegehalt relativ generisch. weil sie im Grunde die Textziffer 27 in Bezug auf Zuschüsse nochmal wiederholt. Und daher wäre meine Frage an Sie, sind Sie fein damit an der Stelle oder wirkt sie irgendwie redundant, die 27a? Herr Wiech.
Ich glaube, ich habe es verbrochen beim letzten Mal, diese Anmerkung. In der Tat, wenn man es jetzt so sieht, ist es ziemlich redundant. Also entweder man löscht die 27a komplett, weil es ja aus dem grundlegenden Prinzip in 27 eigentlich schon hervorgeht, das ja auch für Zuschüsse gelten würde. Oder man müsste tatsächlich wieder hinten erwähnen, aber auch das wäre ja ein Stück weit redundant, ja halt dann an anderer Stelle. Also ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich teile Ihre Bedenken.
Vielleicht haben die Kollegen Lösungsansätze. Herr Bödecker.
Ja, ich finde es auch redundant, wenn man es so liest. Von daher hätte ich einen Vorschlag, also entweder, dass man es mit einem Satz einfach an die Textziffer 27 anschließt und nach dem Motto, dies gilt auch für Zahlungsströme aus Zuschüssen, oder dass man es da ganz in die Begründung schiebt.
Mhm. Jens.
Also jetzt, wo ich es gelesen habe, nochmal, ich hatte das mich jetzt auch gelöscht, weil jetzt das kommt so ein bisschen aus dem Off und warum nicht für andere Dinge. Ich würde es tatsächlich vielleicht in die Begründung reinnehmen. Mhm. Dann bleibt der Tenor erhalten, aber dann bringen wir, ja, stören wir die Struktur von ES 21 nicht auch noch mehr.
Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht haben wir schon was in der Begründung, wenn nicht, bastel ich was dazu. Mhm. Sie weitere Punkte zu den Änderungen oder Formulierungsvorschlägen. Jens.
Also mir ist es in der Textziffer 41b aufgefallen. Wir sprechen ja immer als Gegenpol zu den Zuwendungen der öffentlichen oder Zuschüssen der öffentlichen Hand von privaten Zuschüssen. Mhm. Ist das jedem so der geläufige Begriff aus dem IW-Standards kennen wir es, aber ist das jedem geläufig? Oder müssten wir es sozusagen negativ abgrenzen von den Zuschüssen der öffentlichen Hand, dass wir alle wissen, was ein privater Zuschuss ist? Klingt jetzt so ein bisschen, was ist so ein privater Zuschuss irgendwie? Private Dancer. Also ist mir nur aufgefallen, ich habe kein Problem damit, weil wir wissen, was gemeint ist, ne? Aber ich, ob man vielleicht oben irgendwie eine Definition das irgendwo noch aufnimmt, das davon abzugrenzen, ist der private Zuschuss oder irgend sowas. Mhm. Ja. Genau. Ich hatte die gleiche Frage, jetzt weiß ich bloß nicht mehr, welcher Textziffer das erste Mal vorkommt im Bereich der 45a bei den Investitionszuschüssen. Haben wir diesen Begriff definiert? Oder hängen wir uns an die Definition von DS 21 Investitionen dran? Oder sehen wir das als einen legal belegten Begriff aus der Nomenklatur heraus?
Wir hatten diskutiert, sollte man es nicht definieren? Und ich habe dazu was in der Begründung reingebastelt, zumindest was so der Charakter oder versucht, gesehen, ja. Der Charakter von Investitionszuschüssen ist, dass diese, ich müsste nachgucken, ich weiß es nicht mehr, aber definiert haben wir es nicht. In der Begründung ist was drin.
Ist für mich fein, ich lese es gerade, ist okay. Mhm. Alles klar, danke.
Gerne. Herr Bödecker.
Das Thema mit den privaten Zuschüssen, ich glaube, es kommt ja aus dem 184, wo ja genau diese Unterscheidung gemacht wird. Mhm. Ich finde es dann nur teilweise redundant, wenn an der einen Stelle auch erhält oder gibt ein Unternehmen einen privaten Zuschuss. Also da fand ich es dann sehr redundant, weil was soll ein Unternehmen sonst geben? Es kann wohl, also außer es ist jetzt ein öffentliches Unternehmen, wohl kaum einen öffentlichen Zuschuss geben. Das war irgendwie bei der Zuschussgeberbilanzierung, da war es hintereinander. Stand privater Zuschuss, der nächsten Textziffer ein Unternehmen, was einen privaten Zuschuss gibt. Also an diesen Stellen finde ich es dann redundant, wenn wir über Zuschussgeberbilanzierung reden, dann würde ich es nicht, finde ich, so notwendig halten.
Das Privat in der Stelle redundant.
Mhm. Ja, war ich jetzt da genau in 41b, wo allgemein Einzahlung aus erhaltenen privaten Zuschüssen, in 41c gewährt ein Unternehmen einen privaten Zuschuss. Mhm. Ich glaube, da kann man das Privat dann durchaus weglassen. Mhm. Vielleicht noch Frau Kranz, noch eine allgemeine Anmerkung. Sie hatten ja dann an der einen oder anderen Stelle, wo es um die Zuschüsse ging, dann auch das ergänzt, um die Definition was Investitionen angeht, dass es auch Dinge sein können, die ins Umlaufvermögen gehen, wenn die nicht der betrieblichen Geschäftstätigkeit oder nicht dem Fonds enthalten sind. Als ich das gelesen habe, A, fand ich es sehr sperrig, weil es halt sehr lang ist, und B, habe ich mich gefragt, ja, das ist zwar die Definition der Investitionstätigkeit, aber ist das ein relevanter Fall, wo ich dann tatsächlich einen Zuschuss für bekomme? Weil ich denke, in dem Moment, wo wir über Zuschüsse reden, geht es in der Regel, und so haben sie es ja auch in der Begründung geschrieben, was ist ein Investitionszuschuss? Da sind sie auf Anlagegüter eingegangen. Und ich denke, das ist der Regelfall. Und das würde es vielleicht lesbarer machen, wenn man nicht immer diesen ganzen Kladderadatsch aus der Definition des Investitionsbereichs mitnehmen würden. Weil ich glaube, also mir ist jetzt nicht wirklich ein Anwendungsfall in der Praxis eingefallen, wo man damit irgendwie Vorräte bezuschusst hätte oder so. Ist das,
diesen Klammerausdruck.
Ja, genau.
Entsprechend das wieder löschen. Das waren vier Stellen, die mir auch sehr sperrig auffielen. Ja, sehr gerne. Frau Weißschuh.
Ich hätte noch eine Anmerkung, und zwar zu der Frage, wo sind Rückzahlungen zum Beispiel von bedingt rückzahlbaren Zuschüssen auszuweisen. Da waren in der letzten Version an der einen oder anderen Stelle Aussagen dazu drin, und ich meine, wir hatten in der letzten Sitzung besprochen, dass wir das an einer Stelle konzentrieren. Ich finde diesen Satz jetzt aber nicht in dem allgemeinen Teil, sondern nur noch in der Begründung.
Ist genau.
Da wäre für mich die Frage, ob wir das doch nicht nach vorne nehmen wollen.
Dass man es einmalig an einer Stelle schreibt, die Begründung bestehen lässt.
Zum Beispiel, ja.
Schau mal, wo man es reinbasteln könnte. Es müsste ja, wenn denn dann, ein sehr allgemein formulierter Satz sein, der sich auf alle Tätigkeitsbereiche beziehen kann und sämtliche Zuwendungen, Zuschüsse erfasst, die rückzahlbar werden können.
Also ich hätte jetzt nichts dagegen, das nur in der Begründung zu lassen, weil irgendwie, ja, ist es ja intuitiv. Man könnte auch fragen, wo denn sonst? Also das war ja irgendwie auch die Antwort, die wir beim letzten Mal gefunden haben. Wo soll ich denn die Rückzahlung sonst, also bei Bedingten sonst ausweisen, als in dem Bereich, wo ich dann auch die Einzahlung drin habe? Also deswegen hätte ich jetzt persönlich nichts dagegen, das nur in der Begründung zu schreiben. Weil ansonsten ist es ja auch irgendwie wesensfremd, weil sonst folgt man ja auch nicht mehr. Wir hatten ja vorhin das Thema schon bei dem anderen Thema, dass wir gesagt haben, wir müssen irgendwie der Gliederung der Standards folgen. Und es gibt ja keinen allgemeinen Abschnitt zu den Zuschüssen. Dann wirkt es irgendwie, ja, an der, wenn ich es dann nur in einem Bereich dann schreibe, stellt sich die Frage, warum erwähne ich es nicht in anderen Bereichen? Ist das dann anders? Also von daher würde ich jetzt, wie gesagt, nichts dagegen, es nur in der Begründung zu lassen.
Herr Bödecker.
Ich hätte noch eine inhaltliche Anmerkung, und zwar bei 45a und 45b. In 45a geht es ja um Einzahlung des erhaltenen Investitionszuschüssen der öffentlichen Hand, und in 45b dann wiederum allgemein Einzahlung des erhaltenen Investitionszuschüssen. Und ich würde dafür die 45b zu streichen, diesen Satz, des gesonderten Ausweises oben an die 45a dran zu hängen. Es kann ja nur um öffentliche Zuschüsse gehen, denn die privaten Zuschüsse sind ja grundsätzlich eigentlich welche mit Gegenleistungsverpflichtung, die dann ja grundsätzlich mal in 41b geregelt sind. Da einfach ein Satz dran, die sind gesondert, tralala, und dann kann man das aus 45b da erwähnen.
In die A integrieren.
Dann hätte ich noch was zu 49. Da taucht dann wieder auf, da hat man, glaube ich, beim letzten Mal schon drüber geredet, wo wir jetzt wieder bei diesen unbedingt rückzahlbaren Zuschüssen sind. Da dieser Zusatz, dieser letzte Halbsatz, sofern diese Finanzierungscharakter aufweisen, da würde ich doch mal denken, dass unbedingt rückzahlbare Zuschüsse immer Finanzierungscharakter aufweisen. Und von daher finde ich den Zusatz eigentlich unnötig.
Obsolet. Und ich glaube, es taucht noch mal in der Begründung auf, als Erläuterung. Genau,
da taucht es noch mal auf. Dann in der Begründung, Begründung bei B37.
Ja.
Da geht es ja auch am Anfang wieder um Investitionszuschüsse der öffentlichen Hand und dann kommt Investitionszuschüsse weisen damit einen direkten Zusammenhang zur Investitionstätigkeit auf. Das gilt aber, da müsste man dann ergänzen, Investitionszuschüsse der öffentlichen Hand im zweiten Satz, weil, wie gesagt, für private Investitionszuschüsse ist diese ja in der Regel mit einer Gegenleistungsverpflichtung verbunden. Dann hätte ich noch was zu B39 in der Begründung. Da haben Sie in dem zweiten Satz jetzt geschrieben, in diesem Fall sind Leistungs- und Gegenleistung unter kaufmännischen Gesichtspunkten gegeneinander abgewogen, so dass sich Leistung des Zuschussgeber und die gesamte Gegenleistung regelmäßig ausgeglichen gegenüberstehen. Ich bin mir nicht sicher, ob es das überhaupt bedarf, weil das macht ja die Frage auf, was passiert denn, wenn sie sich nicht ausgeglichen gegenüberstehen. Ich glaube, da würden dazu keine anderen Antwort kommen. Sondern das ist ja eigentlich, dass es eine Gegenleistungsverpflichtung im Rahmen der normalen Lieferungs- und Leistungsbeziehung ist. Das ist ja eigentlich die Gründung dafür. Also ich plädiere, diesen Satz mit der Ausgewogenheit zu streichen.
Also absolut das weg.
Ja. Also in den Punkt in diesem Fall, ne? Also den Satz einfach zu streichen.
Den ganzen Satz, okay. Das Austauschverhältnis kommt davor.
Ja, sonst hätte ich nur Wording und wie gesagt, das wollten wir separat austauschen.
Sehr gerne. Für den Fall, dass Sie für den Moment keine weiteren Anmerkungen zum Standardtext haben, hätte ich noch die vorgeschlagenen Konsultationsfragen. Da habe ich schon mal mitgenommen, wir nehmen auf jeden Fall eine Konsultationsfrage zu den Unternehmenserwerben auf. Ich versuche auch mal die Konsultationsfragen zu teilen. Ansonsten hatte ich bislang zwei Konsultationsfragen mir ausgedacht oder würde sie vorschlagen. Einerseits habe ich bislang eine Frage zu den Zuwendungen und Zuschüssen, und zwar den Zuschussempfänger und eine Frage zum Cashpooling vorgeschlagen. Ich habe jetzt mitgenommen auf jeden Fall eine dritte Frage zu den Ein- und Auszahlungen aus Unternehmenserwerben und hätte die Frage an Sie, haben Sie weitere Vorschläge für zusätzliche Konsultationsfragen? Oder Anmerkungen zum Wording hier? Herr Büdiger.
Ich hätte was zu der ersten Frage zu den vier Bullets und dem Text, der davor steht. Also gemäß E-Dress 13 sind nur Zahlungsströme aus erhaltenen, unbedingt rückzahlbaren Zuschüssen dem Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen. Da stimmt ja soweit, in der vierten Bullet taucht ja nochmal Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit auf. Also von daher würde ich das nicht so abgrenzen, sondern einfach fünf Bullets draus machen.
Fünf Bullets.
Wenn wir dann soweit gehen und dann die Rückzahlung nicht mehr separat im Standardtext erwähnen, dann denke ich, müssten wir sie hier auch nicht erwähnen. Das ist dann mit den Bullets.
Also wir mal löschen den letzten Satz.
Ja. Dann denke ich, wir haben ja, was wir ja völlig neu aufgenommen haben, ist ja, was zum Zuschussgeber zu sagen. Ich denke, da müsste man dann wahrscheinlich auch noch eine Frage zu machen.
Nehme ich gerne auf. Dann hätten wir vier Fragen. Cashpooling, Zuschussempfänger, Zuschussgeber und Unternehmenserwerbe. Okay. Ja, vielen Dank. Dann würde ich sagen, haben wir einen Schlachtplan für den kommenden E3S 13.